Ja, herzlichen Dank, lieber Theo, für die freundliche Begrüßung und Einführung. Meine Damen und Herren, ich soll allerbeste Grüße von dem Kollegen Rath bestellen, der sich jetzt Gott sei Dank auf dem Wege der Besserung befindet. Aber da wir ein gemeinsames auch Forschungsprojekt hier bearbeitet haben, aus dem er Ihnen referiert hätte, haben wir uns dann kurzfristig entschlossen, die Rollen zu switchen und statt des Vortrags den Vortrag ausfallen zu lassen, dass ich das einfach mit übernehme. Ich würde gerne diese Veranstaltung, Vorlesung auch gleich eingangs ein bisschen auflockern und Sie bitten, an einer kleinen Umfrage teilzunehmen. Das Ganze hat zweierlei Hintergrund. Zum einen erlaubt uns das eine anonymisierte Rückmeldung. Zum anderen kriegen Sie da auch nochmal ein kleines Tool für Ihre eigene medienpädagogische Arbeit als möglicherweise zukünftige Lehrkräfte oder aber auch in anderen Bildungskontexten. Das ist eigentlich ein sehr einfaches Tool, InVote. Sie können entweder direkt über den Link http://invote.de. Und dann muss ich mal gucken, ich glaube, das ist nicht die aktuelle Nummer, 51733, das ist die aktuelle Nummer und da würde ich Sie bitten, sich einfach hier einzutragen und Ihr Votum abzugeben. Wie sind Sie als Erziehungsprofi gegenüber digitalen Medien eingestellt? 4 Stimmen haben wir schon. Mit dem Buchstaben A, wenn Sie denken, das ist für Kinder eher weniger oder nicht geeignet. Oder mit dem Buchstaben B, für Kinder bieten Sie viele, auch gefährliche Anreize. Oder C, für Kinder sind Sie wichtig und müssen Teil der pädagogischen Arbeit sein. Das geht ja erfreulich gut bei Ihnen. Ich habe das Gleiche vor einer Woche im Kontext eines Bildungstages mit Erzieherinnen, Mitarbeitenden der Familienbildung und Lehrkräften gemacht. Ich hatte 25 Teilnehmer in der Veranstaltung und 4 haben es geschafft, sich einzuloggen und die Umfrage auszufüllen. Auch das ist ja schon ein Statement. Ich nehme an, Sie haben die Frage beantwortet. Dann gehe ich mal hin und zeige kurz die Ergebnisse. Aha, wir haben niemanden dabei, der der Meinung ist, dass es für Kinder eher weniger oder gar nicht geeignet ist. Aber wir haben immerhin 40%, die der Meinung sind, für Kinder bieten sie viele auch gefährliche Anreize, also die so ein bisschen eine ambivalente Haltung zeigen. Und 60%, die der Meinung sind, dass sie für Kinder wichtig sind und Teil der pädagogischen Arbeit sein müssen. Ja, herzlichen Dank. Warum bin ich mit diesem Beispiel oder mit dieser kleinen Umfrage eingestiegen? Nun, ich würde gerne den Bezug suchen zu einer ganz aktuellen Studie von De Vries und Hoffmann. Die finden Sie in den Publikationen der Bertelsmann Stiftung. Die Untersuchung heißt Die Macht der Vergangenheit und die beiden Wissenschaftlerinnen haben beforscht, wer der Meinung ist, früher sei alles besser gewesen. Und da haben wir das spannende Ergebnis, dass über die Hälfte, eigentlich 2/3 aller Bürgerinnen und Bürger der Meinung ist, früher sei alles besser gewesen. Und dies gilt auch, wenn Sie auf die rechte Grafik schauen, für 52% der 16- bis 25-Jährigen. Das sind diejenigen, die künftig als Pädagoginnen und Pädagogen in die Schulen, in die Bildungsinstitutionen gehen, um die nächste Generation auf die Arbeit natürlich auch mit der sie umgebenden Medialität mit vorzubereiten. Und dieses Ergebnis, also in Deutschland haben wir 61%, die der Meinung sind, früher war alles besser. In Italien haben wir sogar 77%, die dieser Meinung sind. Im EU-Durchschnitt sind 67%. Das ist doch eigentlich ein recht interessantes Ergebnis, mit dem, also wenn Sie mich vorher gefragt hätten, ich nicht unbedingt gerechnet hätte. Aber wir können natürlich vermuten, dass sich diese 61% jetzt hier für Deutschland oder 67% der EU, die müssen sich auch irgendwo in den jeweiligen Untergruppen wiederfinden, also in den Berufsgruppen. Wir haben hier gesehen, wie sie sich in den Altersgruppen aufsplittern. Und wir werden im Verlauf der heutigen Präsentation auch ein bisschen uns anschauen, welchen Bezug dieses Ergebnis zu der Einstellung von Lehrerinnen und Lehrern im Hinblick auf die Medienbildung hat. Ich habe ein straffes Programm, 70 Folien. Ich weiß noch nicht, ob ich die alle längerfristig abarbeite, aber lassen Sie mich starten mit einer kleinen Tour d'horizon zum Begriff der Bildung, was und warum man überhaupt etwas lernen soll und welche Rolle, das ist dann schon Punkt 2, die Medien in diesem Kontext spielen. Und dann gehen wir in die Bildungsforschung hinein, schauen nochmal kurz, wo die Lehrkräfte heute stehen, was wir aus aktuellen Studien wissen. Und dann möchte ich Ihnen gerne zwei Teile unserer aktuellen eigenen Studie vorstellen, auf den Blick zum Medienhabitus und medienpädagogischen Habitus angehender Lehrkräfte. Wir haben dazu eine hochschulübergreifende Studie gemacht, zum Teil in Dortmund, zum Teil an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg, also zwei Standorte mit auch unterschiedlichen Ausbildungsgängen, unterschiedlichen Bundesländern. Das ist schon eigentlich sehr unterschiedlich und da werde ich Ihnen einige Ergebnisse vorstellen und zum Abschluss einen noch gezielteren Fokus darauf, wie man eventuell auch an diese Einstellungen überhaupt herankommen kann. Denn wenn wir 70% ungefähr Nostalgiker haben, dann ist das ja, sage ich mal, nicht unbedingt wünschenswert für die Erziehung der nachwachsenden Generation, dass wir dort Lehrerinnen und Lehrer haben, die verstärkt den Blick zurückwerfen, statt den Blick nach vorne zu werfen. Und da müssen wir uns als HochschuldidaktikerInnen natürlich Gedanken machen, wie können wir auch mit solchen Einstellungen und, wie wir in der Forschung sagen, Teachers' Beliefs umgehen. Ich starte mit Bildung, was und warum man überhaupt lernen soll, mit Platons Akademie, der Philosophenschule in Athen, gegründet um 390 vor Christus. Hier wurde festgelegt, was überhaupt wissenswert war und der entsprechende Unterricht gegeben. Die dortigen Mitglieder waren eben die sogenannten Akademiker. Es gab auch einen Begriff, den Sie heute noch als Schulstätte kennen, das Gymnasion. Das war eine Sportstätte zur körperlichen Ertüchtigung, war also nicht direkt nur ein Ort der geistigen Bildung, sondern erstmal ein Ort der körperlichen Bildung. Die Ausbildung der natürlich nur Knaben begann mit 7 Jahren in Sport. Die Elementarbildung wurde im Lykaion betrieben, danach kam eben das Gymnasium, dann die Akademie bzw. auch der Wehrdienst. In diesem Kontext 390 vor Christus entstand also in der Antike mit Platons Akademia eine erste etwas systematisierte Stätte der Bildung. Wir machen einen vergleichsweise großen Sprung ins 9. Jahrhundert in den Bereich des Frankenreiches. Karl der Große als Regent ist hier zu nennen. Karl der Große hatte die Aufgabe, ein sehr heterogenes Reich mit vielen Stämmen, die alle irgendwas sprachen und irgendwas glaubten und irgendwelche Rechtsvorschriften hatten, zu ein. Und er hat, obwohl er selber gar nicht so sehr gebildet war, eine sehr kluge Entscheidung getroffen, nämlich diesem Reich durch Bildung, durch Religion, durch Gesetze einen Zusammenhalt zu geben. Also das war eigentlich schon eine relativ europäische Denke, die er an den Tag gelegt hat. Und er hat aber einen gebraucht, der ihm dieses Bildungssystem als Bildungsminister irgendwie organisiert. Und diejenigen, die das zu dem damaligen Zeitpunkt am besten konnten, waren natürlich Mönche, und zwar aus Irland. Er hat sich dazu den Mönch Alcuin aus Irland geholt ins Frankenreich, und der hat die Hofschule, die nicht nur eine Schule, sondern auch eine Ausstellungshalle für Gemälde, für Bilder, eine Bibliothek gewesen ist, gegründet und hat den Unterricht in den sogenannten sieben freien Künsten etabliert. Das waren Grammatik, Rhetorik und Dialektik, das sogenannte Trivium, und dann Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie als Quadrivium. Und natürlich gab es hier Zugangsbeschränkungen, nur überhaupt wenige adelige Söhne waren hier meistens die Letzten, die dann nichts mehr so großartig erbten oder deren Erbteil kleiner war, die also nicht mehr das Land bekamen, wurden hier ausgebildet, und in der damals verfügbaren Literatur, das war die Bibliothek von Alexander dem Großen aus Alexandria, die leider vollständig verschollen ist. Da ist nichts mehr übrig von diesen Kopien, die Alcuin und Karl der Große ins Frankenland gebracht haben, um dort eben auf der Basis des damaligen verfügbaren Wissens auch das Frankenreich zu bilden. Wir machen wieder einen großen Sprung in die Zeit von Johannes Gensfleisch alias Gutenberg. Das bezeichnen wir eigentlich schon als frühe Neuzeit. Der Umschwung vom Mittelalter in die Neuzeit wird nicht zuletzt durch die Erfindung der Druckerpresse mit beweglichen Lettern eingeleitet. Gutenberg hat also nicht nur die Druckerpresse erfunden, die gab es vorher schon, aber er hat eine neue Medialität entwickelt, auf die werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Die ist nämlich sehr vergleichbar mit der Digitalität. Druckerpresse mit beweglichen Lettern sorgte dafür, dass man sehr aktuell Texte drucken konnte. Im Kontext dieser Entwicklung von Gutenberg entstanden schließlich auch Zeitschriften und Zeitungen, und damit wurden natürlich breitere Kreise der Bevölkerung überhaupt erreicht. Es fand mehr Bildungspartizipation statt, also das war schon eine wirkliche Zeitenwende hier mit Gutenberg. Aber natürlich war alles noch christlich geprägt. Die Bibel stand nicht zuletzt auch für die Bildung an erster Stelle, und das ging auch noch ein gutes Jahrhundert so weiter. Hier sehen Sie einen Ausschnitt aus dem Orbis Literarium Pictus von Comenius, auch da komme ich gleich noch mal kurz drauf. Das war ein extrem wichtiges Werk, weil es eine Zäsur in den didaktischen Vorstellungen gebracht hat. Comenius war eigentlich der Erste, der sich Gedanken darüber gemacht hat, dass man für unterschiedliche Zielgruppen auch unterschiedliche Ansprachen braucht. Und er hat sich in der Art, wie er Dinge vermittelt hat, natürlich auch an das angelehnt, was bekannt war, zum Beispiel an den sokratischen Dialog, den er aus der Zeit der Antike eben übernommen hat und den er hier in seinem Gespräch zwischen dem Meister und dem Knaben in einer didaktisierten Lehrsituation wiederholt. Sie sehen auf dem rechten Bild, dass natürlich die göttliche Herkunft allen Wissens der Welt immer noch im Zentrum steht, denn der erste Teil geht direkt natürlich, das Erste, was man lernen muss sozusagen, ist das Göttliche und die Dreifaltigkeit. Aber Sie sehen auch an der Schrift, die Sie dort drunter finden, dass wir hier bereits einen Wechsel haben aus dem Lateinischen in die Volkssprachen, hier eben ins Deutsche, sodass wir von da aus auch wieder, das ist dann Mitte des 17. Jahrhunderts, eine stärkere Beteiligung breiterer Bevölkerungsgruppen verzeichnen können. Kommen wir kurz zum Begriff, was ist eigentlich Bildung? Das Interessante ist, wenn Sie zum Beispiel mal hier für den englischen Kontext einen Beitrag schreiben und wollen Bildung übersetzen, dann ist das gar nicht so einfach, denn Bildung ist im angloamerikanischen Raum eigentlich identisch mit Erziehung, Education. Und das ist im deutschsprachigen Kontext ja ein bisschen unterschiedlich. Also Erziehung ist etwas, was jemand anderes tut, und Bildung ist etwas, was an dem Individuum selbst vollzogen wird. Also man kann quasi nicht direkt jemand anderen bilden, sondern der muss sich im Endeffekt selber bilden. Man kann versuchen, ihn zu erziehen, aber die Bildungsleistung, so das Verständnis im deutschsprachigen Raum, muss die jeweilige Person selbst vollziehen. In den slawischen Sprachen ist dieser Begriff allerdings vorhanden. Zurückgehen tut der Begriff der Bildung auf den mittelalterlichen Mystiker Meister Eckhard von Hochheim, ein Dominikanermensch, Mystiker, der den Begriff geprägt hat, weil er deutlich machen wollte, dass alles Streben nach dem eben Bild Gottes funktioniert, und die Bildung ist also sozusagen als Begriff auch das Bild, was Gott sich gewünscht hat vom Menschen, und dem soll der Mensch gerecht werden, und dieses Streben ist mit dem Begriff der Bildung gemeint. Das ist etwas, was allerdings, so seine Vorstellung, von Gott gegeben ist, angeboten wird. Das kann man nicht erreichen durch Training, sondern er ist der Meinung, also entweder quasi man hat die Portion mitgekriegt oder man hat sie nicht mitgekriegt, aber es ist etwas, was irgendwie von Gott gegeben wurde. Ein gewisser Gegenpart zum Meister Eckhart ist dann im Humanismus der Erasmus von Rotterdam, der Meinung war, dass Menschen nicht als Menschen, er geht so weit, geboren werden, sondern als solche erzogen werden. Also, dass wir hier doch nicht davon ausgehen können, dass alles das ist, was bleiben muss und was einzig unveränderbar ist, sondern dass der Mensch in seinen Fähigkeiten auch durch andere erzogen und damit die Chance auf Bildung erhält. Ja, damit sind wir eigentlich schon am Ende quasi dieses ersten Kapitels, was und warum man lernen soll. Ein kleiner Blick durch die Geschichte, wir sind noch nicht in der Gegenwart angekommen. Wir schauen jetzt kurz auf die Medien, die uns überliefert sind und die zeigen, wie ja, sich eigentlich Kinder in der Welt orientieren und auf das Leben vorbereiten. Und eine ganz wichtige Rolle bei der Vorbereitung auf das Leben spielt das Erproben von Situationen, die später einmal wichtig werden. Und wo können Sie besser Sachen mit Freude erproben als im Spiel? Also Spiel ist sozusagen die erste Medialität, mit der Kinder im Laufe ihrer Sozialisation versuchen, sich zu enkulturieren und sich vorzubereiten auf ihr späteres Dasein. Hier haben wir ein Relief quasi, ich glaube, es ist sogar ein kleiner Sarkophag, den ich im Louvre fotografiert habe, aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Spielende Kinder, Und heute würden wir wahrscheinlich sagen, die sind irgendwie mit sowas wie Hockey oder Cricket oder sowas unterwegs. Da werden jetzt nicht unbedingt intellektuelle Fähigkeiten geübt, aber das Orientieren an Regeln, das soziale Miteinander und natürlich auch eine gewisse motorische Orientierung wird hier vermittelt. Ich weiß nicht, ob Sie dieses eigentlich sehr bekannte Bild kennen von Peter Bruegel, dem Älteren, aus dem Jahre ungefähr 1560, das irgendwie spielende Kinder oder sowas betitelt wird heute. Sie sehen auf dem Bild, ich glaube, es sind 91 verschiedene Spielsituationen. Die sind hier auch mal, das können Sie in Wikipedia auch nachschauen, aufgeführt und werden dort auch explizit beschrieben. Das Spannende bei diesem Bild, ich gehe noch mal auf die andere Darstellung zurück, Sie haben unterschiedliche geografische, lokale Gegebenheiten, einen städtischen, handwerklichen, einen bäuerlichen, einen eher groß, ja, bürgerlich ist fast schon zu viel gesagt, mit diesem großen Haus hier in der Mitte, fast adeligen Kontext. Sie haben hinten das Bäuerliche in der Ecke, also so, dass wir die unterschiedlichen Orte, an denen Kinder aufwachsen, in den Blick nehmen. Wir haben etwa, ich glaube, es waren 178 Jungen und nur irgendwie was um die 80 Mädchen, also etwa halb so viele Mädchen wie Jungen, die hier vorkommen. Alle Arten von Spielen, die Sie hier nachvollziehen können für unterschiedliche Altersgruppen. Und man weiß eigentlich nicht, was sich Bruegel so wirklich bei diesem Bild gedacht hat, ob es irgendwie so eine Dokumentation sein sollte oder ob es auch eine Form der Medienkritik beinhalten sollte. Wir haben nämlich hier zum Beispiel hier vorne eine Szene, ich gehe mal mit dem Cursor drauf, da ist ein Junge, der ein, ja, irgendwie ein Gewehr hat und der zielt hier oben auf eine Eule. Und wenn man sich das anschaut, das ist also kein Rabe. Ja, man hätte ja auch einen Raben nehmen können, aber so als zumindest als Germanistin bin ich gewöhnt, irgendwie alles zu interpretieren. Warum? Nichts ist zufällig. Also warum schießt ein Junge eine Eule ab? Was fällt Ihnen dazu ein? Fällt Ihnen dazu irgendwas ein? Was verbinden Sie mit Eule? Haben Sie irgendwie, ja? Ja. Genau.
Das ist quasi die Bildung, die Neugier, das alle wissen, weil sie kann ja ihren Kopf fahren.
Genau, also die Eule ist auch das Tier der Weisheit. Ne? Die Philosophen haben so als quasi Wappentier, die Eule gilt als Tier der Weisheit und da schießt jetzt ein Junge die Eule ab. Ja, also wahrscheinlich hätten die Medienkritiker hier quasi ihre Freude. Da ist also quasi hier schon die Kritik, dass das Kinderspiel die Weisheit zerstört. Und ich habe neulich diese Folie in meiner Vorlesung gezeigt und die Studierenden auch gefragt und ich erwischte einen jungen Mann und der sagte mir, naja, also ich finde das eigentlich cool, wenn er es schafft, ist doch gut, dann ist er stärker als die Eule. Fand ich sehr überraschend, dass so eine Perspektive kam. Also es war eigentlich überhaupt nicht kritisch, sondern er sah das als einen fairen Wettbewerb. Ja? Also entweder die Eule siegt oder der Junge siegt. Wir müssen das hier symbolisch verstehen, denn sie würden bei dem Rummel niemals eine Eule auf dem, im Fenstersims irgendwo sehen. Also das ist nicht die Dokumentation einer Wirklichkeit, sondern es ist eine symbolische Beschreibung. Also wir können uns fragen, ob wir sogar im Jahre 1560 schon vielleicht irgendwie eine medienkritische Aussage von Herrn Bruegel hier festgehalten haben, zumindest die Dokumentation, dass es solche medienkritischen Perspektiven auch zu der Zeit schon gab. Mit Medien lernen, ich habe Ihnen angekündigt, ich würde nochmal auf den Comenius zurückkommen. Der Comenius ist also für mich wirklich mit der Erfinder, der Begründer, der Urvater der Didaktik, der Vermittlung. Denn in seinem Omnes, Orbis Literarium Pictus hat er die These vertreten, dass er das gesamte verfügbare Wissen für alle vermitteln wollte. Allen alles mitteilen. Omnes, omnia, omnio. Also für alle sollte alles aufbereitet werden können. Und er hat das in einem Dreischritt getan, nämlich mit Bildungen, also mit Bildern meinte er hiermit, mit Benamungen, das waren Bezeichnungen und Beschreibungen, das sind dann Ausführungen zu den entsprechenden Bereichen, sodass er vom Einfachen zum Komplexeren kommt. Er hat unterschiedliche auch didaktische Herangehensweisen, er hat diesen sokratischen Dialog des Pädagogen mit dem Schüler und er hat weiterhin so ein quasi Setzkastenprinzip, wo die Kinder von jungem Alter bis auch dann zu höherem Alter selbst Sachen entdecken können. Und das war irgendwie so die Vorstellung, das ist das Internet aus dem Jahr 1500 oder wir sind ein bisschen weiter, ungefähr 1630 oder sowas. Ja, also der wollte alles verfügbare Wissen hier vorstellen und das fängt also bei der Trinität an, es kommt aber auch das Kinderspiel und die damals verfügbaren Länder und der Himmel und so weiter, alles hat er so aufbereitet. Der Pädagoge, der hier mit als Lehrer des Kindes fungiert, das war übrigens ursprünglich der Sklave in der Antike, der die Knaben zum Gymnasium gebracht hat. Der war für die Sozialisation zuständig. Also daher kommt dieser Meister, dieser Lehrer, der die Knaben dort begleitet hat. Wir springen noch einen Schritt weiter und sind jetzt in der Aufklärung. Sie kennen den berühmten Satz von Immanuel Kant, die Befreiung des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, also die Aufforderung, sich selbst, seines eigenen Verstandes zu bedienen. Und der Begründer, also Immanuel Kant, ist ja wirklich der Philosoph der Aufklärung, der letztendlich auch die Orientierung des Menschen am Absolutismus, den Glauben an eine göttliche Lenkung mit ja, verlassen hat und den Menschen zum Selbstdenken aufgefordert hat, ähnlich wie der Gründer der Berliner Universität, Wilhelm von Humboldt, der es als ein spezifisches Bedürfnis des Menschen verstanden hat, sich selbst zu bilden. Als dritten wichtigen Mann dieses 18. und 19. Jahrhunderts habe ich ihn Pestalozzi hier mit aufgeführt. Pestalozzi, der auch schon dafür plädiert hat, dass die Bildung in der frühen Kindheit beginnen möge, und zwar ganzheitlich, um eine ausgewogene Persönlichkeit bilden zu können. Sie kennen den Spruch mit Kopf, Herz und Hand. Damit war Pestalozzi eigentlich schon der Vorläufer der späteren sogenannten Reformpädagogik. Ja, das war ein Blick zurück auf die Bildungsgeschichte bis zu dem Zeitpunkt, wo quasi Schulen dann selbstverständlich werden, Schulpflicht für alle angeboten wird. Das kommt dann im 19. Jahrhundert. Und jetzt komme ich nochmal auf diese beiden Menschen zurück, den einen, den wir schon gerade eben hatten, den Johannes Gensfleisch oder Gutenberg, wie wir ihn in der Überlieferung kennen, mit seiner Druckerpresse und in kurios ähnlicher Handhaltung Steve Jobs mit dem iPhone 4. Das sind zwei Männer, die an einer Zeitenwende wichtige Erfindungen gemacht haben. Der Gutenberg mit der Druckerpresse mit beweglichen Lettern, die er eigentlich gar nicht entdecken wollte. Eigentlich wollte der nur Devotionalienspiegel verkaufen, aber da kam die Pest dazwischen, dann musste die Wallfahrt abgesagt werden und er muss jetzt mit seinem Zeug irgendwas machen. Dann hat er also die Druckerpresse mit den beweglichen Lettern hergestellt. Eigentlich war der nicht bildungsinteressiert, sondern rein ökonomisch interessiert. Er wollte Geld machen. Geld machen will wahrscheinlich auch Steve Jobs oder wollte Steve Jobs auch. Das Vergleichbare der beiden Herren ist, sie haben sogenannte disruptive Technologien entwickelt. Disruptiv deswegen, weil sie mit diesen neuen Technologien breite gesellschaftliche Handlungspraxen verändert haben. Vor der Zeit der Druckerpresse musste man, wenn man etwas über den Kornpreis wissen wollte, warten, bis irgendwelche Handlungskompagnons in anderen Ländern einen Brief geschrieben haben mit dem Kornpreis von Mailand, der ging dann an den Herrn Fugger in Augsburg und wenn der Lust hatte, dann schickte der den weiter. Das dauerte also unendlich lange, bis diese Briefe transportiert waren. Danach gab es Korrespondenten, die sehr viel schneller die Botschaften überbrachten und auch nicht vorrangig zu einem Herrn Fugger, sondern direkt in eine Zeitung. Und die Zeitung wurde dann breiter vertrieben. Man musste auch nicht mehr zur Kirchentür laufen, um zu erfahren, wer gestorben war oder wer geheiratet hatte. Auch zum Rathaus nicht mehr, um vom neuesten Verbrechen in der Stadt zu erfahren. Alle diese Nachrichten, Geschichten, Anzeigen wurden in diesem Organ gebündelt und dadurch verändert sich Alltag. Wie sich natürlich auch Alltag verändert hat mit der Einführung des iPhones 4. Ich habe auch deswegen nicht nur, weil die Handhaltung so schön vergleichbar ist, sondern auch, weil wir in früheren Zeiten, als wir zwar schon ein Handy hatten, aber das hatte noch kein Internet und das hatte dann auch, als es Internet hatte, noch nicht so eine Flatrate, dass wir allen Ernstes im Bus unsere Bibliotheksrecherche schon hätten machen können, sondern da mussten wir immer noch zur Bibliothek fahren und da am Computer, der vor Ort stand, unsere Recherche machen. Aber heute können wir das alles von unterwegs machen. Und dadurch brauchen wir zum Teil bestimmte Wege, die wir früher gemacht haben, nicht mehr machen. Wir können die Weihnachtseinkäufe online tätigen, wir können unsere Banküberweisungen online tätigen, die Recherchen bis hin zur Literatur, die wir online organisiert bekommen. Das hat Handlungspraxen verändert. Und damit ist quasi diese, nicht die Digitalität als solches, sondern eine bestimmte Form von auch ökonomischer Vermarktung der Digitalität vergleichbar mit dem, was sich mit der Entstehung der Zeitungen in der Nachfolge von Gutenbergs beweglicher Druckerpresse in der Gesellschaft verändert hat. Und diese disruptive Technologie, auf die müssen wir uns einstellen. Die ist nicht ein Add-on, da kann man nicht sagen, das Internet vergeht, sondern das wird bleiben, das wird sich weiter verändern in Richtung künstliche Intelligenz und mit allen Folgen. Das ist heute nicht das Thema. Aber wir können nicht sagen, wir sitzen das Internet und die Digitalität jetzt einfach mal aus. Aber wenn man auf die Untersuchung eKills 2014 schaut und ich werde Ihnen auch gleich ein Follow-up für Deutschland zeigen, dann muss man sich fragen, ob diese Erkenntnis in den Schulen, also ich sage das als Deutsche, sehr selbstkritisch überhaupt angekommen ist. Ich glaube, Österreich ist hier nicht mit dabei gewesen, aber schauen Sie mal die desolaten Zahlen für Deutschland an im internationalen Vergleich. Es geht hier um die wahrgenommenen Potenziale und jetzt bin ich bei den Einstellungen von Lehrerinnen und Lehrern, über die ich heute reden möchte, den diversifizierten Medienhabitus von Lehrkräften. Wie schätzen Lehrer die Potenziale digitaler Medien ein? Bei der Frage, Informationen wirksamer zu vertiefen und zu verarbeiten. Das wäre ein Punkt, den würden Sie wahrscheinlich als Nachhaltigkeit bezeichnen. Und da liegen wir in Deutschland bei deutschen Lehrern bei 64,8%, die der Meinung sind, da leisten digitale Medien eine Unterstützung. Im internationalen Mittelwert liegen wir da bei 90,8%. Unterstützung bei der Zusammenarbeit der Schülerinnen und Schüler. Stichwort partizipatives Arbeiten. Hier liegen wir bei 50,1, im internationalen Mittelwert bei 77,9. Ja, das sind eigentlich schockierende Zahlen. Das sagt überhaupt nichts darüber aus, was die Lehrer tatsächlich tun, sondern das sind lediglich Haltungen, Einstellungen. Wie gut sind die Medien? Bin ich wieder beim Anfang und den Nostalgikern. Berücksichtigung des individuellen Lernniveaus. Also wie kann ich individuell fördern im Kontext von Inklusion? Ganz wichtig, 56,7%, 80% im internationalen Durchschnitt. Und auch der Punkt Entwicklung von größerem Lerninteresse, also Motivation, sieht mit 64% im Vergleich zu 78,6 nicht wirklich prickelnd aus. Ja, also wir nehmen hier wahr, dass gerade deutsche Lehrkräfte, und die sind wirklich besonders, wenn Sie jetzt mal so das Umfeld anschauen, Dänemark, Kanada eben auch als ein Land mit einer demokratischen Schulstruktur, sieht völlig anders aus. Es gibt diverse Gründe, die da mit reinspielen, aber es ist eigentlich schon ein ganz reelles Vergleichsland und die Einschätzung, also Deutschland wird hier eigentlich nach unten nicht getoppt. Die Häufigkeit der Computernutzung durch Lehrpersonen im Unterricht sieht entsprechend aus. Hier liegt Deutschland ganz unten. In Kanada nutzen 53% der Lehrkräfte täglich ein Digitalgerät und in Deutschland waren es 2013 oder in der eKids-Studie 2014 9,1%. Und selbst wenn wir das nächste noch mit dazu nehmen, mindestens einmal in der Woche, aber nicht jeden Tag, dann sind wir auch nur bei 34%. Das ist jetzt auch nicht wirklich viel. Nehmen Sie die Kategorie oben bei Kanada noch dazu, dann sind es fast alle. Ja, also hier Polen, Kroatien kommen danach. Sieht ziemlich düster aus. Es gibt eine Folgestudie, die letzte ist hier von 2017, die ich bekommen habe von der Telekom-Stiftung, von auch dem Herrn Boos aus Dortmund mit wissenschaftlich betreut. Und hier haben wir 19%, die täglich die Medien nutzen und 31%, die mindestens einmal wöchentlich, aber nicht jeden Tag die Medien nutzen. Da sind wir immer noch bei unter 50% und das ist immer noch recht, recht kümmerlich. Sie sehen, da gibt es auch noch signifikante Unterschiede zwischen den Bundesländern, aber das ist alles nichts gegen den internationalen Vergleich. Erstaunlicherweise schätzen Lehrkräfte die Potenziale digitaler Medien auch eher ein zur Förderung leistungsstarker Schülerinnen und Schüler. Das ist gerade, wenn wir von Diversität sprechen, von Inklusion sprechen, ist das natürlich fatal, weil natürlich die digitalen Medien durch ihr technisches Universal Design alleine große Unterstützung leisten können bei der Einbeziehung, bei der Partizipation von allen Schülerinnen und Schülern. Und im Bereich Deutsch als Zweitsprache, Deutsch oder Förderung leistungsschwacher Schüler werden die Potenziale eigentlich deutlich geringer eingeschätzt und ganz gering dann im Kontext des inklusiven Unterrichts. Ja? Das sagt noch nichts über den tatsächlichen Einsatz aus. Es ist lediglich die Frage, was glauben Sie, wofür können Sie diese Medien gut einsetzen? Welches Wissen und welche Kompetenzen werden nach Ihrer persönlichen Erfahrung durch das digitale Lernen besonders gefördert? Da steht die Technik in der Einschätzung der Lehrkräfte an erster Stelle. Dabei geht es beim Arbeiten mit digitalen Medien und das ist auch wichtig für Sie als, ich glaube, Sie sind nicht alle, Sie werden nicht alle Lehrkräfte, aber zumindest ist das auch eine Perspektive für die Medienpädagogik. dass die Sozialkompetenz natürlich erheblich verändert wird, weil optimales Lernen mit digitalen Medien definitiv nicht so aussieht, wie ich das jetzt hier mache, nämlich frontal mit einer Gruppe, sondern digitales Lernen läuft partizipativ, läuft in Gruppen, läuft nicht so top-down gesteuert, sondern eher so, dass die Schülerinnen und Schüler sich quasi selbst ihre Aufgaben sogar suchen im Idealfall und die Lehrperson eher als Coach agiert. Jetzt gucken wir uns mal die verschiedenen Disziplinen an. Und hier stellen wir fest, dass zwar die Sprach- und Kulturwissenschaften vergleichsweise gut dastehen, aber schauen Sie mal, wir haben hier eine Spanne von 0, keine Motivation, bis 27, sehr hohe Motivation. Und wir haben hier bei Sprach- und Kulturwissenschaften einen Mittelwert von 11,4. Das ist jetzt auch nicht wirklich ein besonders hoher Wert. Aber im Lehramt haben wir in dieser Untersuchung den geringste Zustimmung zur Motivation durch den Einsatz digitaler Lernformen. Das ist für die Lehrerausbildung eine ziemlich schwierige Situation und das hat uns interessiert. Deswegen haben wir uns im Kontext der LehrerInnenausbildung mit der Frage des Medienhabitus und medienpädagogischen Habitus der angehenden Lehrkräfte näher beschäftigt und wollten wissen, welche Gruppen finden sich denn hier wieder? Stimmen diese Untersuchungen überhaupt? Gibt es hier vielleicht doch Entwarnung? Das Spannende bei dieser Frage ist, sie kommt in der Systematisierung von Lehrerwissen eigentlich im Moment nicht vor. Das sind so die Bereiche, die im Projekt CoAktiv als die Bereiche, die zum Professionswissen von Lehrkräften gehören, diskutiert werden. Da geht es zum einen um das Fachwissen, es geht um das fachdidaktische Wissen, das pädagogische Wissen, das Organisations- und Interaktionswissen. Da können wir auch mal noch die Technik mit zuzählen und das Beratungswissen. Im Mittelpunkt des Studiums stehen meistens Fachwissen und fachdidaktisches Wissen, jetzt im Bereich der Medien auch ein technischer Fokus, wie geht man technisch mit den Geräten um. Das ist übrigens auch das, was Sie vielleicht aus dem Modell TPEC schon kennen, von Lee Schulman und Köhler und Mischra dann weiterentwickelt, wo eben die Überlegung hintersteht, dass bei einer Berücksichtigung dieser drei Bereiche Technik, Pädagogik und Content in den jeweiligen Schnittmengen sich neue Kompetenzen ergeben und ein gemeinsames Berücksichtigen dieser drei Bereiche mehr Kompetenzen entstehen lässt als ein singulär betrachtetes Nebeneinander dieser drei Bereiche. Also das ist so State of the Art der Lehrer Professionalisierung heute, darüber wird gesprochen, das wird gelehrt. Ja, aber die Frage, wo stehe ich denn selbst? Wie sehen denn meine Beliefs aus? Was denke ich denn so? Das ist eigentlich ein Tabubereich. Der ist auch sehr schwer diskutabel, auch mit Studierenden, auch mit Erzieherinnen und Erziehern. Darüber, was sie selber von Medien halten, will so recht keiner wirklich sprechen im Kontext, in dem man sich über Erziehung unterhält. Dabei ist es irgendwie einleuchtend. Stellen Sie sich mal vor, ich würde Sie fragen, was Sie von Zuwanderung halten. Und dann als Lehrkraft parallel dazu die Frage stellen, sind Sie engagiert in der Förderung der Erstsprachen von Kindern im Unterricht? Das ist sehr plausibel, dass je nach persönlicher Einstellung hier die professionelle Haltung gegenüber dem wünschenswerten Integrationsziel, dass alle die gleiche Sprache sprechen können, aber alle auch ihre Sprachen irgendwie beibehalten, dass das ein bisschen miteinander in Konflikt kommt. Und das ist letztendlich bei Medien vielleicht nicht anders. Also jeder hat zu Medien irgendwie eine Meinung, wie jeder auch zu diesen anderen Themen irgendwie eine Meinung hat und diese Meinung hat auch eine emotionale Komponente. Und wenn man sich über die keine Rechenschaft ablegt, dann wirkt die trotzdem. Ja, also es geht uns jetzt darum, bei diesen Schauen auf die Teachers' Beliefs letztendlich diese Terra Incognita, dieses unbekannte Feld der persönlichen Haltungen auch zum gesellschaftlich eben sehr kontrovers diskutierten Thema der digitalen Medien ein bisschen aufzubrechen und die Studierenden darüber reflektieren zu lassen. Wir wollen das gar nicht in eine bestimmte Richtung irgendwie lenken, aber wir wollen sie darauf hin orientieren, dass sie sich darüber Gedanken machen, wo sie eigentlich selber stehen. Wir wissen auch inzwischen aus der Forschung, dass zum Einsatz von Technik, also von einer modernen digitalen Medienbildung, die Haltung der wichtigste Einflussfaktor ist. Und beeinflusst wird die Haltung am stärksten durch die Selbstwirksamkeitserwartung. Das muss noch nicht mal bedeuten, dass ich selber fit bin und sage, klar kann ich das alles souverän bedienen, aber ich muss den Optimismus haben, dass ich mir zutraue, eine gelingende Stunde hinzukriegen, weil ich da genügend junge Leute habe, die in der Lage sind, wenn der Stecker irgendwie nicht funktioniert, dann zu helfen oder weil meine Aufgabe so ist, dass sie ohnehin alle gemeinsam das ausprobieren. Dies ist Konfidenz, Selbstwirksamkeitserwartung und nicht ein technisches Beherrschen der Gerätschaften zum Beispiel. Wenn Sie sich die anderen Einflussfaktoren anschauen, dann werden Sie sehen, dass hier noch einer ist, der eine signifikante Wirkung zeigt und das ist das Teaching Experience, das ist also die Routine, die Lehrerroutine, die Erfahrung. Und zunächst mal haben wir uns gewundert und gedacht, ups, die Erfahrenen, haben wir jetzt bisher gedacht, sind immer die, die die Nase vorne haben, die vielleicht besser sind. Auf der anderen Seite macht es natürlich Sinn, wenn ich formuliere das jetzt etwas provokativ, wenn ich meinen Foliensatz von 20 Folien habe und den benutze ich seit 20 Jahren, warum soll ich diese Lehrroutine verändern? Ja? Lehrer haben furchtbar viel zu tun, wahnsinnig wenig Zeit und viel zu korrigieren, ist doch sehr effizient, wenn ich dann bei den Medien bleibe, die ich mir bereits vor 20 Jahren zusammengestellt, erschlossen habe und die ich souverän einsetzen kann. Nun ja, das ist einerseits richtig, andererseits stellen Sie sich vor, Sie würden immer noch zum Friseur gehen und der würde Ihnen den Haarschnitt schneiden, den er in seiner Lehre gelernt hat. Ja, auch da erwarten Sie im Rahmen der Professionalisierung, dass sich Friseure anpassen und das erwarten wir natürlich auch von Personen, die im Bildungswesen arbeiten. Und wenn wir hier mit einer Situation konfrontiert werden, wo eine disruptive Technologie die Medialität total verändert, dann ist das auch eine Herausforderung, eine Anforderung an die nächste Generation. Dieses Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Ressourcen, den vorhandenen Sozialbeziehungen, den vorhandenen Materialien, den vorhandenen Kompetenzen finden wir oder können wir beschreiben mit der Kapitalsorten- und Habitustheorie des französischen Soziologen Pierre Bourdieu, der eben davon ausgeht, dass die soziale Praxis hier jetzt eine digitale Mediennutzung bestimmt wird, von den Prinzipien, die diese Praxis generieren und organisieren, also dem eigenen Habitus, dem sozialen Feld, in dem man sich bewegt und den jeweils vorhandenen Kapitalien. Dazu gehört eben das individuelle Vermögen, also Können als kulturelles Kapital, eventuell Zertifikate, Anerkennung durch die Kolleginnen und Kollegen und natürlich nicht zuletzt auch die technische Ausstattung. Wenn wir als Lehrkräfte im Bildungswesen unterwegs sind, tun wir das heute auf der Basis des Kompetenzbegriffs und hier haben Sie, wenn wir die Definition von Weinert heranziehen, diesen etwas sperrigen Satz, Da geht es um die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösung in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können. Die Erziehungswissenschaft hat sich begeistert auf Wissen und Können orientiert, weil das wunderbare Sachen sind, die man empirisch erforschen kann. Die kann man testen und da kann man valide Aussagen zu machen über Wissen und Können. Aber über Wollen? Wollen ist sehr individuell. Sie können mir erzählen, dass Sie unbedingtes Interesse daran haben, diese Veranstaltung nachher nachzubereiten. Das ist vielleicht eine strategische Aussage, das ist auch irgendwie sozial freundlich oder sowas. Aber ob ich Ihnen das glaube, ja, mal dahingestellt, ich kann es nicht beweisen. Nur Sie wissen, was Sie wirklich wollen. Und insofern ist das ein Bereich, der für die Forschung sich bisher nicht so wirklich gut geeignet hat. Der aber zum Kompetenzbegriff von Weinert ganz klar dazugehört. Und das, der Kompetenzbegriff bezieht sich natürlich nicht nur auf die Kompetenzen, die wir bei Schülerinnen und Schülern fördern können, sondern natürlich auch auf unsere eigenen Kompetenzen als Lehrende. Also auch hier ist unser Wollen als Haltung gegenüber den Vermittlungsprozessen gemeint. Und diese Teachers' Beliefs, dieses Wollen, diese Einstellung dazu, wurde bereits 1979, jetzt nicht im Hinblick auf die Medien, als the most important construct in educational research bezeichnet. Ja, most important, ja, aber wir kommen offensichtlich doch nicht so wirklich dran. Die Einstellungen, von denen hier die Rede ist, beziehen sich auf Personen, soziale Gruppen, soziale Sachverhalte und sie haben immer eine affektive Komponente. Und mit dieser affektiven Komponente ist natürlich dann im Weiteren unter Umständen auch ein bestimmtes Verhalten gekoppelt. Also wir haben hier einen Zusammenhang von Einstellungsobjekten, Einstellungen und Reaktionen, beschrieben von Rosenberg und Holland 1960, das eigentlich ganz parallel zu sehen ist zu der Beschreibung, wie Vorurteile wirken. Solche Beliefs sind nämlich etwas, was ich nicht ganz offen mit mir herumtrage. Da mache ich mir selber gar keine richtigen Gedanken drüber, sondern das ist im Rahmen meiner Sozialisation ganz selbstverständlich erworben und wirkt aber. Aber ich denke eben nicht darüber nach. Wir haben verschiedene Begriffe, die in diesen Bereich gehören. Das ist Knowledge, Wissen, Belief, das ist eher Überzeugung, Value, Wert, Attitude, Haltung, Perspective, das ist dann der Standpunkt oder Feeling, das ist dann ganz subjektiv. Hier wären wir dann beim Gefühl. Sie sehen, ich habe mal versucht, so die Begriffe irgendwie vom Rationalen zum Emotionalen hin zu ordnen. Die Grenzen sind hier fließend. Und das Wissen ist meistens emotional relativ neutral, aber je weiter ich dann nach unten komme, desto emotionaler wird das Ganze. Das Problem bei diesen Beliefs ist, sie werden früh gebildet in unserer Kindheit und sie sind extrem stabil. Sie umfassen alle Lebensbereiche, also nicht nur jetzt ihren akademischen Kontext, sondern das hat auch was, die spielen auch da rein, wie sie ihren Nachbarn finden oder wo sie sich im Restaurant hinsetzen oder ja, welches Verkehrsverhalten sie anwenden. Das sind ganz viele Bereiche, in denen diese Beliefs wirksam werden. Und sie wirken dann für einen selber auch als individuelles Welterklärungsmodell. Man hat dazu ein bestimmtes Wissen. Auf der Basis des vorhandenen Wissens wird das neue Wissen wieder selektiert und gefiltert. Und man lenkt somit seinen eigenen Wissenserwerb und seine eigene Theoriebildung. Manche Erfahrungen unterstützen sich gegenseitig und so manifestiert sich schließlich ein Gebilde aus Haltungen und Werten, die mit bestimmten Einstellungen verbunden sind und dann auch zu bestimmtem Handeln führen können, wenn man sie nicht reflektiert. Neue Einstellungen hingegen sind fragil und leicht veränderbar. Also selbst wenn Sie jetzt im Kontext Ihrer Ausbildung eine gegenteilige These erfahren, dann ist die ganz wackelig. Und wenn Sie die Wahl haben, eher Ihre anerzogene oder ja, Ihre erworbene, in der Kindheit erworbene Weltsicht bestätigt zu finden oder die neue, dann ist es ganz schwierig zu sagen, wer dann das Rennen macht. Vermutlich eher das Bekannte. Sie brauchen, um neue Einstellungen zu etablieren, entweder eine wirkliche Autorität, der Sie das abnehmen, dass das, was dort Ihnen mitgeteilt wird, plausibler, gerechter, glaubwürdiger ist als das, was Sie in Ihrer Kindheit mit angenommen haben, oder Sie haben ein Erlebnis, ein Gestaltshift. Da passiert irgendetwas, wo Sie an einer Person etwas erleben und da ändert sich von jetzt auf gleich durch eine bestimmte Erfahrung Ihre Einstellung. Wir können sie nur erschließen, wir können sie erfragen, aber das ist wie gesagt nicht unbedingt valide. Und ja, sie sind schon zu Studienbeginn vorhanden. Also wenn die Studierenden in die Universität kommen, dann haben sie ein ganz ausgeprägtes Set an Beliefs zu ganz unterschiedlichen Themen, aber auch, und darüber sprechen wir heute, zu digitalen Medien. Die Beliefs speisen sich aus punktuellen Erlebnissen und Kindheitseindrücken und sind, wie gesagt, auch extrem resistent. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie etwas verändern, ist vermutlich durch den Gestaltshift größer als durch Autoritäten. Also das eigene Erleben beeinflusst es nachhaltiger als nur ein kognitives wirksames Argument. Ja, wie kommt man jetzt individuell an solche Einstellungen und Haltungen für Lehrkräfte heran? Also wie können wir als Lehrende solche Einstellungen verändern? Diese Frage stellt sich immer wieder. Viele haben sie, trauen sich nicht, sie zu beantworten, gerade im Kontext der Lehrerausbildung, weil zum Teil da das Werturteilsfreiheitspostulat von Max Weber irgendwie drüber schwebt und das ist nicht unbedingt so richtig verstanden worden, aber irgendwie scheint das da eine Rolle zu spielen, dass man also über die eigenen Werte nicht so verhandeln sollte und dass die auch bei wissenschaftlicher Erforschung keine Rolle spielen sollten. In der Pädagogik müssen sie eine Rolle spielen, denn als Lehrer will ich wissen, wie gehe ich denn mit meiner eigenen Überzeugung eigentlich um? Wie soll ich mich verhalten? Und hier sehen Sie diese Präsentation haben wir gemeinsam gemacht. Hier kommt der Philosoph durch, der zwei Empfehlungen gibt, nämlich Aristoteles hat immer recht. Aristoteles, der die Mitte zwischen zwei Extremen gesucht hat. Und diese beiden Extreme musste man dann erstmal definieren. Ja, also zu einer Medieneuphorie auf der einen Seite steht eine radikale Medienkritik auf der anderen Seite. Und dann sucht man irgendwie so die Mitte zwischen diesen zwei Extremen. Das ist das, was Aristoteles schon in der Antike empfohlen hat. Kant in der Aufklärung geht da noch ein bisschen differenzierter vor, weil er den Dritten letztendlich hier ins Spiel bringt, nämlich die Überlegung, dass es nicht nur darum geht, wie ich mich irgendwie persönlich platziere, sondern welche Folgen mein Handeln hat. Kant empfiehlt deswegen, handle so, dass die Maxime deiner Taten jederzeit und überall zum allgemeinen Prinzip einer Gesetzgebung werden könnten. Das heißt, dass das, was ich tue, nicht nur für mich sinnvoll ist, sondern die letztendlich, für die ich auch mit Verantwortung habe, professionell, als Lehrkraft, als Pädagoge, dass die davon zum Guten geführt werden können, dass die davon profitieren. Das sagt jetzt noch gar nicht unbedingt aus, was der genau tun soll, aber das gibt dem eigenen Handeln trotzdem einen Anlass zur Selbstreflexion und zur Rechtfertigung. Ich komme zu meinen beiden letzten Teilen der ersten Studie zu den Teachers' Beliefs, die wir durchgeführt haben in Dortmund und Ludwigsburg mit Erstsemestern und fortgeschrittenen Semestern. Und wir wollten wissen, wie stehen die Studierenden am Anfang ihres Studiums und am Ende ihres Studiums zu digitalen Medien, wie nutzen sie die selber und wie denken sie auch professionell darüber. Dazu haben wir uns eben mit den Begriffen des Medienhabitus zurückgehend auf Biermann und Komma 2012 und erweitert, das ist hier so eine Weiterentwicklung noch des medienerzieherischen Habitus von Friedrichs Liesenkötter zum medienpädagogischen Habitus, der nicht nur das Handeln und praktische Tun betrachtet, sondern auch eine didaktische Orientierung und eine theoretische Reflexion. Und wir haben hier gearbeitet mit einem standardisierten digitalen Fragebogen, 410 Studierende befragt, in 19 Fragengruppen mit insgesamt über 200 Items. Da haben wir uns auch stark an den Fragen zu TPEC mit orientiert. Wir haben die Medienaffinität der Herkunftsfamilie, den eigenen aktuellen Mediengebrauch und allgemeine Einstellung zu Medien und zum Mediengebrauch für den Medienhabitus erfragt und dann die Einstellung zu Medienerziehung, Medienbildung, die Teilkompetenzen der Medienkompetenz und die Nützlichkeit digitaler Medien für die Schule. Hier sehen Sie einen Überblick über die Erhebung der Bachelor- und Masterstudierenden an der TU Dortmund und der PH Ludwigsburg. In den Lehrämtern haben wir immer eine überproportional starke Beteiligung der Damen. Das wird, ich nehme an, das ist hier ähnlich, ne? Und hier die Folien, die sind noch ganz frisch. Wir sind gerade vorletzte Woche von einer Tagung in Sevilla zurück, wo wir die vorgestellt haben. Und die hat ein Doktorand erstellt, die konnten wir jetzt so schnell nicht noch umändern, weil der die Ausgangstabelle hatte. Hier, sie sind aber des Englischen alle mächtig, deswegen glaube ich, stellt das kein Problem dar. Wir schauen uns jetzt erstmal an, wie der Medienhabitus der Studierenden aussieht. Für alle drei Fragen zeigen die verschiedenen Gruppen ein ganz ähnliches Antwortverhalten. Alle Schüler wurden mit einer hohen Affinität zu nicht-digitalen Medien erzogen, also Bücher und Zeitungen. Die einzigen digitalen Medien, die irgendwo positiv unterstützt wurden, sind das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das möglicherweise als Standard für qualitativ hochwertiges Fernsehen gesehen wird und digital gespielte Musik. Hier ging es um die Nutzung. How often do you use the following media today? Das ist quasi spiegelverkehrt. Wir fanden eine ähnliche Homogenität wie bei unserer Frage nach der aktuellen Mediennutzung. Alle Studierende scheinen das universelle Medium Smartphone und das Internet täglich zu nutzen, während analoge wie auch alte digitale Medien kaum noch genutzt werden. Außerdem sehen wir, dass die neuesten technischen Innovationen wie die Smart Home Technologie noch kaum genutzt wird. In beiden vorgestellten Fragen hatten wir eine sehr niedrige Standardabweichung, die unseren Eindruck von Homogenität unterstützt. Also das war egal, ob am Anfang des Studiums, ob in Süddeutschland oder in der Mitte, das war eine ziemlich eindeutige Beschreibung des Medienhabitus. Kommen wir nun zu den allgemeinen Einstellungen zu den Medien, die auch auf den ersten Blick sehr homogen erscheinen. Aussagen: die digitale Medien mit einer Erleichterung des Alltags und mit dem Aufkommen neuer Kommunikationsmöglichkeiten verbinden, werden positiv bewertet. Und der Zusammenhang der Digitalisierung mit Prozessen wie Individualisierung und Globalisierung wird gesehen. Betrachtet man die Frage, ob digitale Medien nur ein Werkzeug für die Inhalte sind, mit denen gearbeitet wird, so gibt sich ein leicht differenziertes Antwortprofil. Hier haben wir auch die höchsten Standardabweichungen in dieser Fragengruppe gefunden. Das bedeutet unseres Erachtens, dass wir bei dieser Frage, dass da irgendwie die universitäre Bildung den Habitus etwas verändert, dass da ein Nachdenken zustande kommt, der hier doch einen Unterschied macht. Aber bei den anderen Aspekten haben wir doch immer noch eine recht homogene Gruppe. Das Gleiche gilt für den medienpädagogischen Habitus. Zunächst sehen wir die Bewertung verschiedener Aussagen über Medienbildung und Mediennutzung von Kindern. Nach Ansicht der Schüler sind die Eltern nicht allein für die Medienerziehung der Kinder verantwortlich, auch wenn die Mittelwerte nicht so ganz einheitlich sind, wie wir es von künftigen Lehrern erwarten würden. Wie in den nächsten Punkten zu sehen ist, sollte die Mediennutzung Kinder vor allem vor schädlichen Einflüssen schützen und Kompetenzen vermitteln, um die Herausforderungen aktueller Technologien zu bewältigen. Eine Orientierung auf die Zukunft scheint eher nicht gegeben zu sein. Also eine sehr starke Orientierung am Bewahren und weniger am Fördern für die Zukunft. Wie ist das? Ihr habt vorgesehen bis 15:45 oder? Ja, okay. Wenn wir uns nun der nächsten Fragengruppe zuwenden, können wir sehen, wie in diesen angebotenen Impulssätzen Medienkompetenz weiter differenziert werden kann. Die Studierenden setzen sich für Schutzkompetenzen, wie die bewusste Auswahl von Inhalten, Datenschutz und die Kompetenz zur Unterscheidung zwischen privat und öffentlich oder real und virtuell ein. Gleichzeitig bewerten sie produktives und partizipatives Handeln sowie die Freude an den Medien als eher unbedeutende Kompetenzen in der schulischen Medienbildung. Letztere sind aber auch diejenigen mit der höchsten Standardabweichung, die in der Frage des Mediengenusses, das ist ja eine Erweiterung der Barkeschen Kategorien durch Gröben, bei 1,01 liegt. Ja, also hier haben wir eine Riesenspreizung eigentlich, eine Standardabweichung von 1 ist schon wirklich viel. Da scheint es eine Gruppe zu geben, die eben sagt, klar, auch das gehört dazu und das müssen wir reflektieren, und andere, die das überhaupt nicht so sehen. Dies zeigt uns, dass, obwohl die Studierenden im Durchschnitt einstimmig sind, es eine hohe Heterogenität der Meinungen innerhalb dieser Gruppe jetzt hier gibt. Abschließend lassen Sie uns kurz auf die Frage eingehen, für welchen Zweck digitale Medien am ehesten in Schulen eingesetzt werden. Man sieht, dass alle Studierenden die digitalen Medien in allen Bereichen als relativ nützlich für die Lehre betrachten. Auffällig ist dabei, dass alle Studierenden in den ersten Semestern die digitalen Medien als etwas weniger nützlich bewerten als die in den fortgeschrittenen Semestern. Auch in dieser letzten Gruppe ist die Standardabweichung recht hoch und zeigt meist Werte von ca. 0,7. Die ersten Folgerungen aus dieser Befragung, auch über die unterschiedlichen Regionen, Mittel- oder eher den Norden Deutschlands und den Süden und die Hochschultypen hinweg, sind die Ergebnisse weitgehend homogen. Die Studierenden zeigen alle einen doch eher bewahrpädagogischen Medienhabitus. Wir haben einige kleine Unterschiede im Hinblick auf die zu vermittelnden Medienteilkompetenzen. Der Hochschultyp der pädagogischen Hochschule, die mehr Wert auf Praxis legt und wo Medienpädagogik anders als in der TU Dortmund ein eigenes Fach darstellt, Horst Nisito hat hier einen großen Studiengang aufgebaut, Jan-René Schluchter ist jetzt mit dort aktiv. Das scheint auf den Habitus der Lehramtsstudenten keinerlei verändernde Wirkung auszuüben. In Dortmund gibt es keinerlei Medienpädagogik, da gibt es in Deutsch, da kämpfe ich auf, einsam auf weiter Flur. Aber also entweder ich mache es genauso gut wie Horst Nisito in Ludwigsburg oder es hat auch in Ludwigsburg nur eine geringe Folge. Der Habitus von angehenden Lehrenden wird durch den Hochschultyp nicht beeinflusst und die Entscheidung, überhaupt Lehrkraft zu werden, ist selbst das Ergebnis einer bestimmten allgemeinen Einstellung gegenüber der Professionalität von Lehrkräften und gegenüber Medien. Also wir haben bereits eine Selektion in der Auswahl des Studiengangs. Die Studierenden, die eine bestimmte, also die Medien, die Lehrkräfte werden, haben im Durchschnitt eher einen medienkonservativen Habitus. Die anderen studieren eher Mediendesign oder solche Sachen, vielleicht Kommunikationswissenschaften, aber die gehen eben nicht ins Lehramt. So, jetzt sind wir fast am Ende. Jetzt komme ich zu dem Teil, den mein Doktorand bearbeitet hat. Er hat nämlich im Nachgang zu diesen Befragungen mit einer kleinen Fokusgruppe qualitative Interviews gemacht. Beziehungsweise, nein, nicht qualitativ, also schon das Interview hat er qualitativ ausgewertet. Er hat eine Gruppendiskussion durchgeführt. Vor dem Hintergrund eben der Fragestellung oder der Überlegung, dass die Einstellung die Herausforderung für die Zukunft überhaupt sind und dass die Einstellungen sehr schwer zu verändern sind, sie eine private Kategorie zu sein scheinen und sie offensichtlich nur durch eine Reflexionskompetenz überhaupt zu erreichen und zu verändern sind. Die Gruppendiskussion nutzen wir als ein Instrument, um im Gespräch eine soziale Resonanz zu erzeugen und damit unter Umständen einen kollektiven Einstellungswechsel zu erreichen. Sie kennen das Märchen des Kaisers neue Kleider. Alle sind davon überzeugt, dass der Kaiser eigentlich nackt ist, aber weil man gesagt bekommen hat, du taugst dann für dein Amt nicht oder bist blind, traut sich niemand zu sagen, dass der Kaiser nackt ist, sondern alle loben seine schönen Kleider, bis der kleine Junge sagt, aber der Kaiser ist doch nackt. Ja? Also der Einstellungswandel kann sich vollziehen, wenn man mal abgleicht, was denn der andere eigentlich glaubt, dass dessen Überzeugungen vielleicht gar nicht so aussehen, wie man denkt, dass sie sein würden. Und in Gruppendiskussionen, das ist Ergebnis jüngerer Forschung, wurde aber schon bei Kurt Lewin miterkannt, das ist ein besonders geeignetes Instrument, um Einstellungen zu verändern, vor allen Dingen bei weiblichen Personen, die offensichtlich auf diese kommunikativen Kontexte noch mehr geben. Wir haben das deshalb gemacht, weil wir in Dortmund in einem Zertifikatstudiengang versucht haben, die Studierenden längerfristig auf die digitale Mediennutzung im schulischen Kontext vorzubereiten. Wenn wir das nicht tun, dann verliert sich die Studentenschaft ein bisschen, weil jeder Prof natürlich eine andere eigene Haltung zu Medien hat. Und wenn die Studierenden irgendwas wählen, dann wählen sie sehr viel von Kollegen, die nicht besonders digital affin agieren. Mit einem Zertifikatstudiengang können wir das etwas lenken. Und innerhalb dieses Zertifikatsstudiengangs haben wir auch diese Umfrage angesiedelt. Das heißt, die Veranstaltung zählte für das Zertifikat, sie war aber von allen Studierenden besuchbar. Wir haben die Einführungsvorlesung zur Kinder- und Jugendliteratur im zweiten Semester ausgewählt, an der 244 Studierende insgesamt teilgenommen haben. Und wir haben dann ein Convenience-Sample gebildet, erstmal gefragt, wer wäre denn bereit, überhaupt mitzumachen, denn zwingen können wir die nicht. Das waren nur Grundschullehramtsstudierende aus dem Primarbereich, auch nur weibliche Studierende. Wir hatten ohnehin nur 5 Männer und die wollten an der Untersuchung oder an der Gruppendiskussion nicht teilnehmen. Ich habe Ihnen mal die Profile der Teilnehmenden ein bisschen aufgesplittet. Wir haben 2 Studierende mit einem eigenen mehrsprachigen Hintergrund. Das ist die Studierende B und die Studierende G. Sie sind fast alle im 4. Semester, studieren natürlich Germanistik und ein jeweils anderes Fach. Die habe ich, da hat es jetzt in der Präsentation auf dem Computer die Tabelle etwas zerhauen, deswegen finden Sie hier die falschen Trennungen. Und da kann man so ein bisschen sehen, welche Beliefs denn diese Studierenden hier mitgebracht haben. Es sind 2 darunter, nämlich die beiden mit dem Migrationshintergrund und die Studentin F, die hier erkennen lassen, das ist also eine Synopse der Ergebnisse, die wir mit Max QDA nachher analysiert haben. Diese 3 Studierende haben eine etwas andere Haltung, die anderen 4 sind eher sehr kritisch. Wir schauen mal in einige Diskussionsbeiträge. Hier ging es zunächst um die Mediensozialisation, den Medienhabitus, der sich erkennen lässt. Fernsehen schauen, Fernsehen. Die eine sagte sogar, sie haben Smart Home und sie hat Smart Home überhaupt nicht problematisiert. Sie fand das gut, also total medienkritisch, kein Internet für ihr Kind, aber dass das Kind Smart Home programmieren kann, das findet sie gut. Ja, wuff. Ansonsten extrem konservativ, ist sich über die Folgen dieses Smart Homes überhaupt nicht bewusst, nutzt das also eigentlich sehr unkritisch. In der Frage nach dem, was Schule heute beitragen kann, werden in erster Linie auch hier kritische Aspekte genannt. Der schlechte Einfluss, den Medien auf Kinder haben, und die Schutzfunktion, die Schule als erstes haben soll. Das war so der erste Teil der Diskussion. Da haben sie sich alle brav und intensiv in ihrer medienkritischen Haltung bestärkt. So. Und dann kommt die Studentin F, die plötzlich sagt, das war auch eine Studentin gehe ich noch mal kurz zurück. Nicht, dass ich Ihnen was Falsches sage, gehen wir nochmal zurück. Das ist die Studentin F, die hat die Position, Medien gehören zur Gesellschaft und entwickeln sich ständig weiter. Die sagt, ja, ich bin der Meinung, dass Medien in den Schulalltag integriert werden müssen, denn wir befinden uns jetzt in einer Gesellschaft, in der Medien unverzichtbar sind und vor allem ständig weiterentwickelt werden. Wenn ich feststelle, dass Whiteboards eingeführt werden und die Lehrer sie nicht bedienen können, dann ist das Unsinn. Der kontrollierte Umgang, aber auch die Möglichkeiten sollen vermittelt werden. Das ist eigentlich ja also auch noch eine sehr verhalten positive Stellungnahme. Aber nach diesem Beitrag kippt diese Diskussion. Und die beiden Studierenden mit Migrationshintergrund grätschen rein und sagen, ja, ich glaube nicht einmal, dass ein Computer jetzt etwas so Schlechtes ist. Ich war auch sehr früh im Internet und ich würde nicht sagen, dass jetzt, oder ich habe als Kind viel ferngesehen und ich würde nicht sagen, ja, das hat mir auf keinen Fall geschadet, würde ich sagen. Und B sagt nun, ich habe viel ferngesehen, aber das liegt daran, dass mein Vater erst ab 19 Uhr zu Hause war und meine Mutter nicht sehr gut Deutsch spricht. Und ich meine, durch diese Medien nimmst du auch Sprache und alles andere auf. Und in diesen Punkten, mit diesen Statements, wendet sich die komplette Diskussion. Eine Studierende, die das Smart Home hatte und die am Anfang absoluter Meinungsführer war mit ihrer medienkritischen Haltung, die hat noch ein paar Mal versucht, sich zu Wort zu melden, aber Studentin F hat immer nur gesagt, da kam nichts mehr. Also die wurde irgendwie nicht mehr berücksichtigt und alle anderen sind dann auf diesen Ton eingeschwenkt. Ich denke, es ist eine gute Kombination. Wir hatten einmal ein solches Internetforum, wo wir am Computer nach einem Buch gefragt wurden. Dann konnte man Punkte sammeln und am Ende des Jahres konnte man sehen, wer wie viele Punkte hatte. Du kannst Buch und Computer verbinden. Ich denke, Lehrer sollten darüber informiert werden, auf welchen Internetplattformen die Schüler gehen. Denn ich glaube nicht, dass sie alles darüber wissen. Also auch Lehrer motivieren, sich damit auseinanderzusetzen. Diese Möglichkeiten des E-Learnings, großartige Methode, die deutsche Sprache zu lernen. Und so dumm es auch klingt, aber man lernt die Sprache durch Fernsehen oder Serien. Das ist jetzt nicht Internet, aber das ist eigentlich eine sehr provokativ positive Stellungnahme zum Fernsehen, was mit Neil Postman immer noch, das Verschwinden der Kindheit, wir amüsieren uns zu Tode, als ein reines Unterhaltungsmedium gilt, was jetzt nicht unbedingt einen Bildungswert hat. Und eben auch mit dem Tablet konnten zwei Kinder, die noch nicht gut schreiben konnten, einfach ihre Geschichte aufnehmen, ja, statt sie zu schreiben, einfach tapen, um am Unterricht teilzunehmen. Andernfalls legen sie sie einfach irgendwo hin und so konnten sie teilnehmen. Also ganz gezielt hier auch von der Studentin mit Migrationshintergrund die partizipativen Potenziale der digitalen Medien in einem quasi inklusiven Kontext, wie wir ihn immer haben. Also da brauchen wir gar nicht dran zu denken an einen Unterricht, wo jetzt nur Kinder mit einer expliziten körperlichen, seelischen, geistigen, emotionalen Schwierigkeit teilnehmen, sondern in einer ganz normalen Gruppe, wo wir Kinder haben, die unterschiedliche Kompetenzen mitbringen. Gesamtergebnis. Eigener Medienhabitus. Hohe Nutzung digitaler Medien, sehr emotionales Thema, die haben wahnsinnig viel diskutiert, heterogene Einstellung, aber eigentlich eher medienkritisch. Dominanz, interessant, obwohl wir eigentlich über ihre Rolle als Lehrer gesprochen haben, dominierte die private Rolle, wie sie das selber so machen. Also sie haben sich auf diesen professionellen Diskurs gar nicht so intensiv eingelassen. Mediennutzung der Kinder und Medienkritik sind die dominanten Aspekte der zukünftigen Medienbildung, der zukünftigen Lehrkräfte, ganz zu schweigen von ihrer Medienpraxis. Und offensichtlich haben wir einen Third-Person-Effekt. Die Medien sind gefährlich für die anderen, aber nicht für die Lehramtsstudierenden selbst. Das sah man ganz klar an diesem Smart Home Statement. Und was ich auch interessant fand, Studierende, die eine kulturell erweiterten Kontext mitbringen, finden sich nicht so medienkritisch wie unsere rein deutsch sozialisierten Kinder. Das erinnert mich an die Medienmoralisierungsthese von Dietrich Kern, der das in seiner Studie Jugend und Medien in Deutschland beschrieben hat, auch aufgrund historischer Gegebenheiten Entwicklung. Deswegen hatte ich auch jetzt auf Karl den Großen und Religion und was weiß ich was, Bildung ein bisschen mit abgehoben. Das ist eine Entwicklung, die in Deutschland anders zu bewerten ist als in anderen Ländern. Da herrscht eine viel größere Medienoffenheit dazu. Entsteht jetzt gleich auch bei uns noch eine Dissertation, die das mit türkischen, die Sozialisation türkischer Kinder und deutscher Kinder vergleicht. Deswegen haben wir versucht, im Bewusstsein der Studierenden das Modell von TPEC, Technological Pedagogical Content Knowledge, zu erweitern. Das ist jetzt nicht optimal dargestellt. Eigentlich sind in den drei Bereichen, die für LehrerInnen als Orientierung der Unterrichtsplanung vorgestellt werden, solche Schnittmengen zu sehen, die Sie jetzt hier nicht sagen. Sie müssen sich das als Kreise vorstellen, die übereinander gehen und dann Schnittmengen bilden. Für diese Orientierung der Lehrkräfte in der Ausbildung, aber auch in der Selbstreflexion, schlagen wir vor, dass wir das Ganze um den Theoriekontext der Mediatisierung, also einer Medienorientierung, die gesellschaftlich weitreichendere Folgen hat als nur eine technische Anwendung. Hier geht es auch um Veränderungen von gesamtgesellschaftlichen Kommunikationsstrukturen. Das hat Einfluss auf die ökonomische Wirkung, das verändert eine Ästhetik. Das wird bei einem reinen Technological Knowledge überhaupt nicht erfasst. Und der gesamte Kontext der Inklusion wird auch bei TPEC eigentlich noch nicht berücksichtigt. Und diese beiden Bereiche, wie wirkt das, was ich tue, oder wie muss ich das betrachten vor den Fragestellungen einer mediatisierten Gesellschaft und einer Gesellschaft, die inklusiv zu gestalten ist und für die wir die Medien auch nutzen können, um sie inklusiv zu gestalten, haben wir versucht, dieses Modell zu erweitern, damit wir eigentlich Gesellschaft, und damit bin ich wieder bei dem Rückbezug auf den Anfang, nicht nostalgisch denken. Früher war alles besser, hilft uns nicht weiter. Früher war alles besser, ist die Orientierung an den Alten. Wir leben heute in einer Gesellschaft, wo eigentlich die Werteentwicklung von der jungen Generation sehr stark beeinflusst wird. Wie gesagt, Margaret Mead hat das in ihrer Studie Culture and Commitment als Konflikt der Generationen bezeichnet, und wir stehen ganz klar mindestens am Übergang der kofigurativen zur präfigurativen Gesellschaft. Auf keinen Fall macht es aber pädagogisch Sinn, bei den Alten zu verharren und sich lediglich hinzusetzen und zu sagen, früher war alles besser. Da konnte sich mein Mann leider nicht enthalten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit zu dieser späten Stunde und bedanke mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.